Kick-Ass Software, Rock'n'Roll Teams. Der neue Podcast von Seibert Media mit der Ausgabe 2. Die Themen heute: Confluence auf mobilen Endgeräten, Teamkommunikation in Echtzeit und interessante Termine für Atlassian-Kunden.
Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge von Seibert Media, die Ausgabe April 2018. Wir wollen uns wieder mit aktuellen Fragen rund um moderne Zusammenarbeit und Unternehmenssoftware beschäftigen. Am Mikrofon begrüßen Sie
Martin Seibert
und Matthias Rauer. Bevor wir zu den Themen des Tages kommen, die im Intro schon kurz angekündigt wurden, habe ich wieder einen organisatorischen Hinweis. In unserer Infothek haben wir wieder eine begleitende Seite angelegt, auf der Sie weiterführende Infos und Links zu allen Themen, die wir hier heute besprechen, finden. Der Kurzlink lautet seibert.biz/podcast2, wobei Sie die 2 bitte als Ziffer schreiben müssen. Und natürlich helfen wir Ihnen auch gerne weiter, wenn Sie zu einem bestimmten Thema mehr wissen möchten. Auf unserer eben genannten Seite finden Sie ein Kontaktformular. Sie können uns natürlich auch gerne per Chatfunktion auf allen unseren Websites oder per Mail ansprechen oder über unser öffentliches Antwortenportal, auf das wir jetzt zu sprechen kommen. Wir wollen heute mit einer Kundenfrage beginnen. Die ist uns unter antworten.seibert-media.net zugegangen und bezieht sich auf die Organisation von Inhalten in Confluence. Ein User namens Björn hat uns Folgendes gefragt. Gibt es Erkenntnisse, wie kleinteilig Confluence-Bereiche aufgeteilt werden sollten? Also macht es Sinn, einen großen Bereich zu erstellen und alles in der Seitenliste zu sehen? Oder hilft es, Organisationsuntergruppen in einzelnen kleinen Bereichen abzubilden? Martin, welche Empfehlungen würdest du denn Björn geben?
Also gibt es jetzt erstmal noch einen allgemeinen Einschub, den ich gerne zum Antwortenportal machen würde und dann natürlich die Antwort auf die Frage. Ich freue mich, dass wir das jetzt hier mal besprechen, weil es eine total interaktive und für uns auch hilfreiche und für unsere Kunden hilfreiche Plattform ist, bei der Sie, wenn Sie das jetzt hören, auch Ihre eigenen Fragen hinterlegen können. Das ist eine öffentliche Plattform, insofern muss man die möglicherweise so formulieren, dass sie allgemein genug sind, dass nicht irgendwelche Unternehmensinterne da verraten werden, aber wir antworten da sehr schnell drauf. Ich habe da persönlich auch ein großes Interesse daran, dass wir unseren Kunden über diese Plattform helfen. Und ich freue mich, dass der Björn tatsächlich ein Kunde und jemand, den ich auch persönlich gut kenne, das hier genutzt hat. Frage, wie kleinteilig soll ich Bereiche in Confluence anlegen? Ich fand das sehr spannend, als ich das erste Mal gehört habe, weil das am Anfang, wenn man sich mit Confluence beschäftigt, eine ganz wichtige, strukturgebende Frage ist. Also lege ich jetzt einen Bereich an und mache da meine ganzen Seiten rein oder lege ich hunderte Bereiche an und jede Seite hat nur ein paar oder jeder Bereich hat nur ein paar Seiten. Und ich bin dann erstmal zu unseren Consultants gegangen und habe die gefragt. Und die Quintessenz war eigentlich, es gibt keinen Grund, weniger Bereiche anzulegen. Mehr Bereiche sind fast immer sinnvoll. Das war sozusagen so die, sagen wir, heuristisches Ergebnis unter 6 oder 7 Beratern, die ich gefragt hatte, die Konfliktstruktur-Workshops oder Lynch-Internet-Projekte mit uns umsetzen. Und ich würde gerne mal ganz kurz ein bisschen versuchen, das aufzudröseln. Also warum viele Bereiche, warum nicht wenige Bereiche?
Ja, mach mal.
Erstmal grundsätzlich ist es so, dass man sich da in Confluence nichts verbaut. Also ich kann auch einen Bereich anlegen, dann kann ich den später in mehrere Bereiche aufteilen. Oder ich kann auch 2 Bereiche später leicht zu einem Bereich zusammenfassen. Insofern braucht man da jetzt auch nicht allzu viel Angst zu haben, sondern kann sich da später auch noch ein bisschen anders organisieren. Die meisten Leute wollen das lieber erst direkt richtig machen. Insofern, warum viele Bereiche? Der große Vorteil ist, dass die Leute fühlen sich häufig wohl, wenn sie sozusagen einen Bereich, also meine ich jetzt auch so generell so semantischen, also einen Ort haben, an dem sie selber die Kontrolle haben. Ich kann zum Beispiel ein Bereichsadministratorrecht vergeben und dann können die Leute deutlich mehr noch in dem Bereich machen, als wenn ich einen großen Bereich habe. Da kann natürlich nicht jeder jetzt Bereichsadministrator sein. Es gibt so ein paar Dinge, die wir nutzen, um so eine Abgrenzung zu machen. Zum einen Rechte natürlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bereich Finanzen anlege, dann will ich die Finanzkennzahlen in einem klassischen Unternehmen vermutlich nicht mit allen Mitarbeitern teilen. Und dann muss ich da Rechte definieren. Und diese Rechte sind am besten in einem Bereich beherbergt. Man kann zwar auch Rechte auf Seitenbaumebene mit Vererbung vergeben, aber das wird sehr schnell, wird das ziemlich komplex, weil ich dann gucken muss, wie hat denn das jetzt in dem Baum sich vererbt, und dann können ja auch mehrere Seiten unterschiedliche Rechte vererben. Das wird dann irgendwann nicht mehr pflegbar und ist total lästig. Insofern, wenn Sie mit Rechten irgendwie, also der Personalbereich, der Finanzbereich, alles, was irgendwie, vielleicht auch Forschung und Entwicklung bei Ihnen, wo Sie sagen, das ist total geheim. Dinge, bei denen persönliche Informationen hinterlegt werden, Krankenstand von Mitarbeitern, es gibt irgendwelche Datenschutzanforderungen, Sie haben mit Kunden NDAs unterzeichnet, Informationssicherheit, IT-Infrastruktur, die irgendwie geheim gehalten werden soll. Häufig ist es auch so, das erleben wir, das halte ich für falsch, aber das passiert am Anfang und das muss man vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad einfach mal akzeptieren, dass Abteilungen, die wollen einfach unter sich sein, die wollen nicht, dass die anderen da mitgucken können. Das ist sozusagen noch nicht so richtig in der Kultur verankert. Und da macht es meines Erachtens auch nicht viel Sinn, von Anfang an zu sagen, ja, ist ja eigentlich falsch und wir wollen ja hier Transparenz leben und so. Am Anfang ist es aus meiner Sicht hilfreich, wenn man dieses Huhn-Ei-Problem, also einerseits findet keine Zusammenarbeit in der digitalen Software statt und andererseits will ich gerne, dass die Zusammenarbeit generell besser wird. Und wenn ich jetzt eins von beidem kriegen kann, also ich habe jetzt nicht mehr Transparenz, aber dafür arbeiten die innerhalb des Teams besser zusammen, dann nehme ich das erstmal und vertraue dann darauf, und das passiert meines Erachtens auch, dass die selber merken, dass es Sinn macht, mehr Transparenz bei der eigenen Arbeit zu erstellen. Zum einen sehen die anderen Leute, was man macht, und gibt man Anerkennung für, und zum anderen hat es in der Regel gar keine Nachteile. Also so Abteilungsarbeit ist in der Regel nicht geheim. Also Rechte ist eine Sache. Hier in dem Artikel, den wir in diesen Shownotes, nicht jetzt einfach mal, oder Podcast-Notes verlinken werden oder auch schon verlinkt haben, gibt es jetzt noch, glaube ich, 8 oder 9 weitere Dinge, die man heranziehen kann, um zu definieren, soll das jetzt ein eigener Bereich sein oder nicht. In vielen großen Unternehmen gibt es da so ein Antragsverfahren und es dürfen nur wenige Leute überhaupt Bereiche anlegen, und dann gibt es Verfahren, mit denen die Bereiche wieder geschlossen werden. Kann man alles etablieren. Man kann theoretisch in Confluence die User auch selber Bereiche anlegen lassen. Dann kriegt man relativ schnell sehr viele Bereiche. Ich würde sagen, das sprengt jetzt das Format des Podcasts. Wenn Sie dazu Fragen haben, gehen Sie doch einfach mal selber auf das Antwortenportal und schreiben Sie dann einen Kommentar zu oder stellen Sie noch eine weiterführende Frage. Sagen, habe ich nicht verstanden, ich das und das machen. Das ist eigentlich das, was mich an dem Portal so begeistert, dass es sehr, sehr leicht ist, sich dann User anzulegen und mit zu interagieren. Kann man sogar anonym machen, wenn man das persönlich nicht eintragen will, wie man heißt. Und ja, dann können wir darüber diskutieren, wie viele Bereiche man in Atlassian Confluence so anlegen sollte.
Gut. Dann also ebenfalls eine bestimmte Frage rund um Atlassian Software, Intranets oder auch Google Cloud haben, und die kann auch gerne ins Detail gehen, dann stellen Sie uns die einfach unter antworten.seibert-media.net. Wir versuchen die Fragen kurzfristig und teils auch sehr ausführlich zu beantworten. Probieren Sie es mal aus. Und jetzt gehen wir erstmal ab an die Nachrichten mit Markus Appel.
News Compact im Seibert Media Podcast. Mobile App für Confluence Server. Atlassian hat Confluence in der Version 6.8 veröffentlicht und mit diesem Release eine native Mobile App für Confluence Server und Data Center ausgeliefert. Also für den Zugriff auf Systeme, die in der eigenen Infrastruktur betrieben werden. Die App ist in der Lizenz inbegriffen und für Kunden kostenfrei. Diagnostik für Bitbucket. Die Version 5.9 bringt neue Diagnosewerkzeuge und Oberflächen mit, die Administratoren die Überwachung des Systems und das frühzeitige Erkennen von Störfaktoren erleichtern sollen. Hangout-Chats ausgerollt. Von Direktnachrichten bis zu Gruppendiskussionen unterstützt Hangouts-Chat die einfache und effiziente Teamzusammenarbeit. Nach dem Early Adopter Programm liefert Google die Lösung nun als Kernanwendung für alle Kunden der G Suite aus.
Martin, wie gerade gehört, Atlassian hat vor kurzem ein neues Release von Confluence veröffentlicht, die Version 6.8. Und mit dieser neuen Version wurde eine native Mobile-App für Confluence Server und Data Center ausgeliefert. Eine gute Sache für Kunden. Für Confluence Cloud gibt es schon länger eine App, nun endlich auch für Server und das auch ohne Zusatzkosten und zusätzliche Lizenzen. Es gibt auch von Cybert Media eine Mobile-Lösung, die Confluence Server für mobile Endgeräte verfügbar macht, nämlich Linchpin Mobile. Und meine Frage an dich wäre jetzt, was kann denn die Atlassian-App und was kann Linchpin Mobile? Oder kurz, differenziere doch mal zwischen Atlassians App für Confluence Server und Linchpin Mobile für Confluence Server. Wobei kurz wahrscheinlich in Anführungsstrichen zu setzen ist.
Also wir haben schon länger eine Mobile App Entwicklung für unsere Internetlösung Linchpin. Und es gibt auch schon, oder es gab auch schon die Mobile App für Confluence, als wir angefangen haben, die Linchpin Mobile App zu bauen. Insofern ist es jetzt keine Überraschung für uns, dass Atlassian das veröffentlicht hat. Aus meiner Sicht ist es eine ziemlich coole Sache. Ich kann jetzt mit Confluence Server, mit einer Mobile-App auf den Confluence Server zugreifen. Es gibt eine ganze Reihe von Einschränkungen, die diese Confluence Mobile-App für den Server mitbringt, die es aus meiner Sicht schwierig machen, das zu einem Werkzeug der Unternehmenskommunikation zu machen. Also Linchpin ist ja ein Internetaufsatz für Confluence, mit dem wir insbesondere die Unternehmenskommunikation, Top-Down-Kommunikation, Internet 1.0-Inhalte mit ergänzen wollen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Internet 2.0, also Mitmach-Elementen, wie zum Beispiel Microblog und so weiter. Und genau diese funktionalen Ergänzungen, also Top-Down-News, vollständige Personalisierung, Microblogging, intern sagen wir Beefed Up Profile Pages, also sozusagen Profilseiten, die ähnlich wie LinkedIn oder Xing auch noch Hobbys und Fähigkeiten, Expertensuche und solche Sachen beinhalten. Das haben wir alles in die Linchpin Mobile App gepackt. Das gibt es in Confluence gar nicht. Ja, also in der Confluence Mobile App kann ich Spaces navigieren, ich kann die Seitenhierarchie angucken, ich kann Seiten ansehen, ich kann Seiten bearbeiten. Das kann man mit Linchpin Mobile auch, außer Seiten bearbeiten. Da haben wir uns bisher jetzt noch nicht rangetraut. Ist auch ein Anwendungsfall, der aus unserer Sicht sehr, sehr selten vorkommt. Und im Übrigen auch für den Anwendungsfall, den wir uns vorstellen, gar nicht so relevant ist, weil es bei unseren Kunden häufig darum geht, da gibt es Tausende von Mitarbeitern zum Beispiel, die sind unterwegs oder die haben gar keinen Computerarbeitsplatz und die sollen sich trotzdem über das Internet, Intranet informieren können. Und für die ist diese App dann halt ein personalisierter Einstieg, um die wichtigsten Nachrichten mitzubekommen, aber auch um, keine Ahnung, irgendwelche Details in Confluence nachsehen zu können. Man kann bei uns abonnieren, kommentieren auch, also Interaktion ist sehr wohl möglich. Ich kann auch schreiben, also in Microblog zum Beispiel, um mich mit meinen Projekt- und Teammitgliedern, Abteilungsmitgliedern, vielleicht auch den Standortbereichen austauschen zu können.
Lass uns mal auf das Thema, nicht die Funktion an sich, sondern bei so einer App ist es auch sicherlich nicht ohne Herausforderungen, die überhaupt erstmal auszurollen.
Ja, also Atlassian ist ja eine Unternehmung, die sich aus der Historie her insbesondere an Entwickler und an IT-Abteilungen richtet. Und so ähnlich kommt halt jetzt auch diese Confluence Server App daher. Das heißt also, ich habe diese App. Und wie ich die jetzt mit dem Confluence verbinde, da kümmert sich Atlassian nicht drum. Ja, also da muss natürlich die App mit dem Server sprechen können. Jetzt ist das Problem, gerade in Deutschland, aber auch, also eigentlich in allen großen Unternehmen ist es so, da ist halt das Confluence, das beinhaltet ja sehr, sehr sensible Informationen, ist irgendwie geschützt, also hinter einer Firewall. Selbst wenn das heute in der Cloud gehostet wird, also wenn jemand jetzt ein Cloud-Hosting durchführt bei Amazon Web Services oder der Google Cloud oder wie auch immer, dann hat er das trotzdem dahinter in der Firewall. Das heißt, meine Mobile-App kann gar nicht mit dem Confluence-Server so einfach kommunizieren. Und da sagt er gleich so, naja, da musst du halt dann irgendwie eine VPN-Einwahl machen. Das bedeutet, dass ich auf meinem Handy erstmal einen VPN-Client starten muss, damit ich die App aufmachen kann und benutzen kann. Und das ist halt, also damit ist die Nutzung aus meiner Sicht tot. Ja, was wir jetzt gemacht haben bei Lynchpin Mobile, um dieses Problem zu lösen, weil ja so eine mobile Nutzung in der Regel so im Vorübergehen, also so 20 Sekunden, ich gucke mal kurz rein, ich beantworte mal schnell was, ich drücke mal irgendwo auf Like, damit das möglich wird und auch wahrscheinlich wird, haben wir einen sogenannten Gateway-Server gebaut. Und jetzt habe ich meinen Confluence hinter der Firewall und das will ich auch geschützter lassen. Das soll hinter dieser Brandmauer geschützt vor dem öffentlichen Internet und den ganzen Bösewichten da sein. Und ich habe meinen Gateway-Server und dieser Gateway-Server kann mit dem Confluence kommunizieren. Das Confluence hat eine ausgehende Verbindung zu diesem Gateway-Server und die wird dann sozusagen in beide Richtungen aufgemacht. Und dann werden strukturierte Daten ausgetauscht. Das heißt, es ist relativ sicher gegenüber, also ich kann da keine Angreifer, können da halt nur Confluence-Seiten abrufen. Dafür ist es ja auch da. Also meine Mitarbeiter sollen ja da Confluence-Inhalte abrufen, können aber nicht über den Server irgendwie einbrechen. Und was wir jetzt dann noch machen, ist, wir sorgen für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen dem mobilen Endgerät, also der App auf dem Handy und dem Confluence-Server. Das hat den großen Vorteil, dass der Gateway-Server irgendwo stehen kann und von irgendwem betrieben werden kann. Zum Beispiel von CyberMedia, also von uns. Weil ja eh, wie bei einem Browser auch, da ist ja, ich habe den Browser als Client auf meinem Rechner installiert und dann gibt es irgendwo den Server, zum Beispiel den Confluence-Server. Der Confluence-Server bei einer HTTPS-Verbindung verschlüsselt der Web-Server die Daten und in meinem Browser werden die wieder entschlüsselt. Das ist alles dazwischen, kann mir egal sein. Da kann mich keiner angreifen, weil die sehen ja eh nur verschlüsselte Pakete. Und die Verschlüsselungsalgorithmen sind inzwischen so zuverlässig, dass da wirklich auch keiner rankommt. Und was wir damit geschafft haben, ist, dass ich mit Lynchpin Mobile einfach ganz normal eine App aufmachen kann und auf Inhalte von einem Confluence hinter der Firewall zugreifen kann. Das kann Atlassian nicht. Und das ist meines Erachtens eine ganz relevante Unterscheidung, die halt dazu führt, dass ich das auch an 4000 nicht technische Mitarbeiter ausrollen kann, die keine VPN-Einwahl haben, die nicht bedienen können. Und im Übrigen würde das Unternehmen auch nie das Geld bezahlen, da sind dann in der Regel irgendwelche Software-Lizenzen für VPNs und sowas erforderlich, die einfach den Anwendungsfall betriebswirtschaftlich killen würden.
Danke, Martin, soweit. Lass uns an dieser Stelle einen Schnitt machen und von Atlassian mal zu Google gehen. Wir haben
eine Sache fällt mir noch auf. Ich weiß, das ist jetzt natürlich doof, dass ich da unterbreche, aber es gibt eine Seite, auf der wir das in einer Tabelle, also es gibt irgendwie 30 oder 40 Kriterien, die wir da miteinander verglichen haben und es gibt bestimmt 20 Vorteile von Lynchpin Mobile und unter cyber.biz/comparison-conference-mobile kann man die aufrufen. Das ist eine englische Seite. Ich glaube, es gibt auch eine deutsche Version, aber ich kenne jetzt nur den englischen Link. Also cyber.biz/comparison-conference-mobile, ein Wort.
Ja, und die Leute haben jetzt beim Zuhören sicherlich diesen sehr kurzen Link gemerkt. Aber wie gesagt, über cyber.biz/podcast2 finden Sie alle weiterführenden Links auch. Das ist ein bisschen kürzer und ist vielleicht noch ein bisschen einfacher zu merken. Aber da finden Sie auf jeden Fall auch weiterführende Infos. Infos zu dem Gateway-Server, Infos zum funktionellen Vergleich. Und da haben wir ziemlich viel vorbereitet, cyber.biz/podcast2. Und jetzt zu meinem angesprochenen Google-Thema. Es war ebenfalls kurz in den Nachrichten angesprochen. Hangouts-Chat ist jetzt für alle Kunden der G Suite als Kernkomponente verfügbar. Es gibt nun also von Google eine richtige Lösung für Gruppenchats und Echtzeit-Teamkommunikation in Unternehmen. Was für ein Nutzererlebnis ist denn das? Haben wir damit schon Erfahrung gesammelt? Beziehungsweise was verspricht Hangouts Chat, was HipChat, Slack und wie sie alle heißen, nicht können?
Ja, also aus meiner Sicht ist Google Hangouts Chat eine ziemlich coole Lösung, die mehr oder weniger das Gleiche abbildet, was HipChat, Slack und Co. auch schon machen. Insofern, also wenn man jetzt so die Anwendungsfälle anschaut, sind die genau gleich. Also wenn ich heute mir angucke, was 12-Jährige, 22-Jährige, 42-Jährige oder auch 62-Jährige mit ihrem Handy machen, dann stelle ich fest, dass die ganz viel Instant Messaging machen. Also die schicken sich kurze Nachrichten hin und her, Da geht es um Terminabstimmungen, da geht es darum, wer gerade wo ist, wer gerade wo im Stau feststeckt, was man am Wochenende tut, ob jemand schon eingekauft hat, ob er nicht noch Milch zusätzlich auf die Einkaufsliste draufpacken kann und so weiter. Also das ist inzwischen so eine ganz natürliche, schnelle, digitale Kommunikation, die insbesondere zwischen Privatleuten stattfindet, da auch vollkommen selbstverständlich stattfindet, selbst mit meiner Mutter, die teilweise nicht so affin den technischen Sachen gegenübersteht, kommuniziere ich inzwischen ganz unkompliziert. Ich tatsächlich über Telegram, was wird der ein oder andere, der mir auf Social Media folgt, auch schon festgestellt haben, dass mir dieser Messenger gut gefällt. Und jetzt im Unternehmen ist dieser Anwendungsfall halt von Google auch inzwischen wirklich gut abgebildet worden mit Google Hangouts Chat. Was da neu ist, ist, die haben so eine Art Conversion Grouping, oder Conversation Grouping müsste man es eigentlich nennen, also eine bestimmte Unterhaltung zu einem bestimmten Thema und die wird immer in einer Gruppe gehalten. Und diese Unterhaltungen können in einem Raum leben. Also in Slack wäre das ein Channel, in HipChat wäre das ein Raum. Und der Vorteil dabei ist, dass ich in diesem Raum mehrere Unterhaltungen führen kann und auf diese Art, Englisch würde man sagen Threading, also so eine Art Kontext beibehalte, und weil das halt eine gruppierte Unterhaltung ist, während in HipChat oder Slack das alles so untereinander durchläuft und dann ist sehr flüchtig und häufig versteht man nicht, wenn zwei oder drei Leute zu unterschiedlichen Themen im gleichen Raum chatten wollen, das geht gar nicht. Also dann versteht man gar nichts mehr. Wer bezieht sich jetzt gerade auf wen und ist es jetzt die Antwort? Also wenn der jetzt Ja sagt, ist das Antwort auf die eine oder auf die andere Frage? Und da muss man immer beim Chatten immer noch sozusagen dafür sorgen, dass man Kontext hat. Das hat Google gut gelöst. Ich würde gerne mal auf der übergreifenden Ebene noch was dazu sagen. Also was daran für die Kunden echt cool ist, ist, ich kriege jetzt quasi von fast jedem Anbieter eine ziemlich ausgereifte Chatlösung hinterhergeworfen. Ja, also ich kaufe Microsoft Office 365, dann ist da Microsoft Teams drin. Ist wie immer bei Microsoft, aus meiner Sicht nicht so richtig cool, aber es ist cool, also es ist gut, es ist eine gute Lösung, kann man nutzen, kann ich Instant Messaging, so wie ich WhatsApp mit meinem Kumpel mache, kann ich da jetzt auch mit meinen Kollegen chatten. Google hat jetzt Google Hangouts Chat, aus meiner Sicht noch ausgereifter, auch noch moderner, ist auch mit dabei. Wenn ich G Suite kaufe, habe ich es schon mit dabei. Atlassian hat dann jetzt Stride oder HipChat, wo Atlassian da einen riesengroßen Vorteil gegenüber den anderen hat, ist, das kann ich hinter der Firewall installieren. Also wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, für die es wichtig ist, dass ich das selber den Server hosten kann, dann ist HipChat eigentlich die einzige Lösung, die ich habe. Und dann gibt es Slack, das ist die aktuell noch, würde ich fast sagen, etablierteste Lösung. Die sind sehr ausgereift, haben sehr viele Integrationen zu anderen Systemen. Ich glaube, dass Google da auch sehr schnell hinkommt. Also das Google-Ökosystem ist da auch sehr integriert. Und ich bin sehr gespannt, was sich da entwickelt. Also das ist ein unheimlich dichtes Marktangebot. Atlassian ist momentan insofern attraktiv mit ihrem Angebot Stride in der Cloud, als dass es einfach kostenfrei ist. So kann ich hingehen, kann ich benutzen als Unternehmen und niemand sagt mir, dass ich irgendwas für zahlen müsste. Das wird sich vermutlich irgendwann mal ändern. Bei Google und Microsoft ist es so, dass es einfach in diesen Office-Suiten enthalten ist. Das heißt, die Leute werden es vermutlich nicht wegen des Chats kaufen, sondern der Chat ist dann einfach mit dabei und dann nutzen die das. Für Slack, mal gucken. Also die müssen schon verdammt viel besser sein oder schon einfach sozusagen den Markt besitzen. Das kann ich nicht beurteilen.
Wo wir bei diesem Thema gerade sind, du hast es gerade schon mal angesprochen. Lass uns nochmal auf Stride von Atlassian zurückkommen. Das ist ja die neue Instant-Messaging-Lösung, die jetzt HipChat zumindest in der Cloud-Version ablösen soll. Es gab bei der Ankündigung so vor einem halben Jahr viel Tamtam von Atlassian und seitdem hat man als Kunde nicht mehr viel gehört. Was ist denn mit Stride? Ist das nur inzwischen marktreif?
Also Stride ist aktuell kostenfrei für Kunden zugänglich. Das ist jetzt nicht in der Beta oder so, sondern man kann das ganz normal benutzen. Das hat alle Funktionen, die HipChat hatte und eine ganze Menge Funktionen mehr. Atlassian entwickelt da auch sehr intensiv dran, also über 100 Entwickler daran beschäftigt, dafür zu sorgen, dass Atlassian den besten Instant Messenger der Welt zur Verfügung stellt. Jetzt sind wir natürlich total biased, was dieses Thema angeht, also verzerrt. Trotzdem muss man vermutlich sagen, aktuell, also Stand heute der Aufnahme, stellt Atlassian nicht den besten Instant Messenger der Welt her. Für Privatleute und jedermann ist meines Erachtens der beste Instant Messenger der Welt Telegram. Danach kommt vermutlich Facebook Messenger und danach kommt WhatsApp. Allerdings insbesondere deshalb, weil das so eine weite Verbreitung hat. Das ist ja auch eine sozusagen wie eine Funktion. Ich kann jeden erreichen und dann hat der Messenger dadurch einen Wert. Im Unternehmenskontext ist die beste Lösung aktuell aus meiner Sicht Slack. Die ist aber so unglaublich teuer, dass das bei unseren Kunden einfach überhaupt nicht zum Tragen kommen kann. Dann ist es so, dass diese Lösung gar nicht richtig skaliert. Also ab 5.000 Benutzern kriegen die dem Hören sagen zumindest nach Probleme. Also es gibt so Unternehmen wie Uber und so, die haben am Anfang Slack benutzt, die benutzen jetzt andere Lösungen. Und also auf jeden Fall ist das marktreif, war ja deine Frage. Ja, das ist marktreif. Sie können das benutzen als Unternehmen. Ich würde so einen Messenger das ist ein flüchtiges Tool. Also wenn in diesem Chat jemand Sachen veröffentlicht, von denen er denkt, die sollten wir morgen noch haben können, oder wenn es ihnen wichtig ist, in diesen Nachrichten zu suchen, dann haben sie meines Erachtens diesen Kanal nicht richtig verstanden. Man sucht nicht in Chatlogs, behaupte ich. Ja, das kommt schon mal vor und es kann auch sein, vielleicht finde ich sogar was und dann ist ja noch eine Datei dabei, super, Glück gehabt. Aber Chats sind flüchtig. Wenn Sie heute Stripe benutzen, müssten Sie eigentlich in der Lage sein, mit der Organisation übermorgen auf Google Hangouts Chat zu wechseln oder von Slack zu Microsoft Teams. So ein Chat ist halt Echtzeitkommunikation. Wenn ich was habe, was persistent sein soll, was dauerhaft verfügbar sein soll, wenn das irgendwie in Richtung Wissensmanagement, Dokumentation, Referenz, Nachgucken geht, dann sind da andere Tools wie zum Beispiel Confluence hilfreicher.
Du gibst das Stichwort Wissensmanagement und damit unterbrechen wir das laufende Programm für die Veranstaltungshinweise mit Markus.
Der Terminkalender. Unsere Veranstaltungen in den nächsten Wochen. Atlassian Enterprise Club. Am 3. Mai findet in Wiesbaden das nächste offene Kundentreffen des Atlassian Enterprise Clubs von Seibert Media statt. Auf der Agenda stehen Vorträge über Zusammenarbeit und Selbstorganisation, Atlassian Data Center sowie das Jobs to be Done Konzept. Außerdem wird eine Themenwerkstatt eine Plattform für die Diskussion ganz individueller Fragen bieten. Tools for Agile Teams. Der Termin für die 7. Ausgabe der Konferenz Tools for Agile Teams steht fest. Am 28. und 29. November 2018 laden wir Agile-Interessierte wieder zum Austausch nach Wiesbaden ein. Infos zum Verkaufsstart und zu den Inhalten folgen in den nächsten Wochen. Atlassian Summit. Der Ticketverkauf für den Atlassian Summit 2018 in Barcelona ist geöffnet. Kunden können jetzt zum Early-Bird-Tarif ihre Teilnahme bei Atlassians Kunden- und Nutzerkonferenz buchen. Termin ist der 3. bis 5. September. Zertifizierungsschulungen. Im Mai bietet Seibert Media in Wiesbaden wieder ganztägige Anwender- und fortgeschrittenen Schulungen mit Zertifikat für Atlassian-Systeme an. Für die folgenden Produkttrainings sind noch Plätze frei. Confluence-Anwender und Power-User am 14. und 15. Mai, Jira Power User am 16. Mai.
Wir haben es gerade in den Veranstaltungshinweisen mit Markus gehört. Anfang Mai gibt es in Wiesbaden wieder ein Kundentreffen unseres Atlassian Enterprise Clubs oder Clubs, kurz AEC, das sich rund um die Themen moderne Zusammenarbeit, Wissensmanagement, Confluence und Intranet drehen wird. Martin, wie läuft das ab bei uns, diese Veranstaltung? Was erwartet unsere Gäste und insbesondere, was erhoffen wir uns im Sinne der Teilnehmer von unseren AEC-Veranstaltungen?
Ja, also erstmal ist so eine Veranstaltung ein Ort, an dem unsere Kunden sich gegenseitig treffen und miteinander unterhalten können. Das ist meines Erachtens eine sehr wertvolle Sache an sich, weil ich andere große, da kommen unsere größten Kunden hin, Leute treffe, die vielleicht mit dem Dienstleister Cybert Media ähnliche Erfahrungen haben, kann ich mich austauschen und die auch generell ähnliche Anwendungsfälle haben. Das ist jetzt am 3. Mai eher eine Confluence Linspiel im Internet orientierte Veranstaltung. Da gibt es am Tag vorher schon zu unserem Enterprise News Bundle für die Unternehmenskommunikation einen Workshop, bei dem wir lernen wollen, was unsere Kunden und insbesondere deren Unternehmenskommunikation so an zusätzlichen Anforderungen an die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern hat und wie wir da noch besser werden können. Die Veranstaltung, also wenn Sie das heute nutzen, dann kommen Sie 2 Tage vorbei. Kommen Sie an dem Tag vorher vorbei, erzählen Sie uns was, wie wir Unternehmenskommunikation noch besser machen können. Und am 3. Mai, das ist wie so ein Konferenztag, der kommen die Leute so um 9.30 Uhr vorbei, um 10.30 Uhr fängt dann die Keynote an, die macht der Lars Vollmer diesmal. Da freue ich mich super drauf, das ist ein sehr bekannter Sprecher und Buchautor inzwischen. Und dann kommt jemand von Atlassian, der erzählt uns was über Data Center. Der Eckhard Böhme erzählt uns anschließend, wie man Jobs to be done für Wissensmanagement und Internets einführt. Und ich hoffe einfach, dass unsere Kunden da was bei lernen werden. Ja? Also die sagen, wenn sie anschließend nach Hause fahren, wie gut, dass ich die Reisezeit auf mich genommen habe, wie gut, dass ich die Zeit investiert habe, weil das eine coole Veranstaltung war. Ich habe Leute getroffen, ich habe was inhaltlich gelernt und ich konnte mich mit Mitarbeitern von Cybert Media austauschen. Das ist keine Kaffeefahrt. Also wir haben da überhaupt keine Vertriebselemente drin. Es gibt dann am Ende des Tages so eine Themenwerkstatt. Da können Kunden sich mit uns austauschen, wenn sie bestimmte Sachen gerade evaluieren oder evaluieren wollen, wie das abläuft. Es sind sicherlich auch andere Kunden dabei, die das schon machen, mit denen man sprechen kann. Meines Erachtens eine sehr hilfreiche Veranstaltung, die ich für äußerst empfehlenswert halte. Wir machen das einmal im Jahr und wenn Sie davon bisher nicht wussten, dann schauen Sie mal, ob Sie vorbeikommen können.
Wir machen das nicht nur einmal im Jahr, sondern sogar zweimal im Jahr. Wir haben gerade über den 3. Mai gesprochen. Da findet unser AEC-Treffen rund um Confluence, Intranets, Informationsmanagement und so weiter statt. Die nächste Veranstaltung dieser Art wirft aber schon ihre Schatten voraus. Die findet nämlich am 21. Juni statt. Und da geht es dann eher um technische Themen beziehungsweise Jira und solche Fragen.
Kannst du dafür auch was sagen? Da war ich ein bisschen ungenau mit, findet nur einmal im Jahr statt. Also dieser Confluence, Collaboration, Intranet orientierte Teil, wo wir uns mit den Kunden treffen, findet nur einmal im Jahr statt. Und am 28. Juni haben wir dann eine Veranstaltung, die sich viel stärker auf Jira, Softwareentwicklung, Safe, Skalierung von agilen Software-Teams stützt. Da bin ich super stolz, hatten wir schon mal da den Jens Schumacher wieder gewinnen können aus Sydney, kommt er angereist. Und wird uns darüber erzählen, wie Atlassian selbst mit ihren über 1000 Entwicklern es schafft, sich überhaupt abzustimmen, dass nicht alle das Gleiche entwickeln und da keine Redundanzen entstehen und sozusagen die als Unternehmen effizient arbeiten. Also wie agile Skalierung bei Atlassian funktioniert. Und außerdem wird uns der Thorsten Janning was über SAFe, also ein Vorgehensmodell zur agilen Skalierung, erzählen und ein paar Tipps geben, wie Unternehmen da das anwenden können. Freue ich mich drauf.
Also, wenn Sie es noch nicht getan haben bisher, unsere nächsten Termine des Atlassian Enterprise Clubs finden am 3. Mai und am 21. Juni statt. Entsprechende Links zu den Anmeldeformularen, natürlich alles kostenfrei, finden Sie unter unserem Kurzlink cyberbiz/podcast2. Lass uns zum Abschluss nochmal bei Veranstaltungen bleiben. Es war ebenfalls kurz in den Veranstaltungshinweisen angesprochen. Anfang September dieses Jahres findet in Barcelona der Atlassian Summit statt. Das ist Atlassians große Nutzer- und Kundenkonferenz und das größte Atlassian-Event, das so im Jahr stattfindet. Und wir haben unsere Kunden darüber informiert, dass das Ticketing jetzt eröffnet ist, und zwar zum Early-Bird-Tarif. Man spart $200 und so weiter. Meine Frage wäre jetzt, Was ist denn am Atlassian Summit für Kunden so interessant? Warum sollte man da hinfahren? Ich meine, die Keynote kann man sich im Livestream anschauen. Verschiedene Produkt-Updates kann man auch im Livestream sehen. Und für die Software-Schulungen, die da so stattfinden, braucht eigentlich niemand seine Mitarbeiter nach Spanien schicken. Warum sollte als Atlassian-Kunde man denn aus Deutschland zum Summit fliegen?
Das ist eine ketzerische Frage. Ja. Man könnte fragen, warum gibt es Konferenzen, Messen und solche Veranstaltungen? Das ist ein Ort, an dem irgendwas zwischen 1.000 und 2.500 Menschen zusammenkommen werden, die alle aus dem Atlassian-Ökosystem kommen. Wenn man die nicht treffen will, also jetzt die Gründer von Atlassian selbst oder Produktmanager von Atlassian oder die Geschäftsführer von Partnern, die für Atlassian arbeiten oder die Hersteller, die Software, die ich in meinen Jira oder mein Confluence integriert habe, mitbauen. Wenn ich an den Personen kein Interesse habe, dann kann ich tatsächlich anfangen und kann Livestreams schauen und muss da nicht hingehen. Wenn ich mit denen sprechen will, wenn ich bestimmte Wünsche habe an deren Software, wenn ich da in einen Austausch kommen will, die Leute besser kennenlernen will, vielleicht auch inspiriert werden will, wie andere mit der Software arbeiten und damit zurechtkommen, welche Probleme die haben, wie die mit aktuellen Herausforderungen, die für mich als Unternehmen heute gar nicht so einfach zu überblicken und zu lösen sind, umgehen, dann ist es der perfekte Ort. Also es ist in 2018 der einzige Atlassian Summit. In den vergangenen Jahren hatte Atlassian manchmal in Amerika und in Europa noch so eine Veranstaltung. Und einfach der Ort, an dem ich diese Branche treffe. Und also wenn Sie als Kunde heute sagen, Confluence, Jira, Bitbucket oder irgendein anderes Atlassian-Tool ist für mich unternehmenskritisch. Das darf nicht, sagen wir mal, länger als einen halben Tag ausfallen. Oder schon wenn es einen halben Tag ausfällt, dann habe ich ein richtiges Problem im Unternehmen. Dann sollten Sie sich mal ernsthaft Gedanken machen, ob Sie nicht nach Barcelona kommen wollen. Weil Sie vermutlich sehr viel darüber lernen werden, wie Sie diese Software noch intensiver nutzen können, wie Sie die besser absichern können und wie andere Unternehmen in Ihrer Situation damit umgehen. Ja, also jetzt ist ja Barcelona auch ein Ort, wo jeden Tag 3 Flieger von jeder Airline hinfliegen. Da kommt man relativ leicht hin und auch wieder zurück und ist auch eine schöne Stadt. Also ich glaube nicht, dass das nicht empfehlenswert ist.
Und vielleicht ergibt sich sogar die Möglichkeit, uns von Seibert Media dort auch zu treffen. Wir sind mit als Sponsor und Partner da wohl relativ groß vertreten, relativ prominent, werden auch mit einem größeren Team hinreisen. Und beim letzten Mal hat sich es auch ergeben, dass wir mit dem Kunden zu Abend gegessen haben. Und da ergibt sich bestimmt irgendwas, sprechen Sie uns doch einfach mal an. Damit sind wir soweit am Ende unserer Podcast-Folge. Martin, ich danke dir sehr herzlich soweit.
Sehr gerne.
Noch einmal kurz der Hinweis, Links und weitere Infos zu allen Themen dieser Folge gibt es, wie gesagt, in unserer Infothek unter seibert.biz/podcast2 und wir beschließen diese Ausgabe wieder mit dem Zitat des Monats. Es ist diesmal von Lars Vollmer und es geht um den Unterschied zwischen Planung und Vorbereitung in Projekten und in Unternehmen allgemein. Planung ist die gedankliche Vorwegnahme der Zukunft mit dem Ziel, den besten Weg zu dieser einen Zukunft zu finden und festzulegen. Vorbereitung dagegen ist das Eingeständnis, dass es viele verschiedene Zukünfte geben kann. Es ist keine Überraschung, dass es viele Überraschungen geben wird. Sich darauf vorbereiten bedeutet, sich fit machen für viele mögliche verschiedene Projektrealitäten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie uns zugehört haben.